Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die neue Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg heißt Joanna Malwitz. Das ist der vorläufige Höhepunkt einer künstlerischen Karriere, die es so in Deutschland bisher nicht gegeben hat. Joanna Malwitz, heute Anfang 30, wurde mit Ende 20 Generalmusikdirektorin in Erfurt und 10 Jahre davor dirigierte sie bereits, wie sie Nicole Köster in Leute erzählte, ein großes Orchester.
Die Madama Butterfly damals in Heidelberg, das war ein Einspringer. Also es war tatsächlich, also ich glaube, in dem Moment war ich gerade 20 geworden. Ich hatte mit 19 angefangen in Heidelberg und das war so mein dritter oder vierter Monat gerade dort im Job. Und ich habe ganz klassisch dort begonnen als Korrepetitorin, das heißt als Pianistin am Theater. Also man spielt die Stücke am Klavier, man arbeitet mit den Sängern. Und ich kannte sozusagen diese Butterfly-Produktion in- und auswendig. Ich wusste genau, was die Sänger tun. Ich habe jede einzelne Probe gespielt, hatte das aber nie dirigiert. Und die Situation war dann eben, dass am Tag der Premiere im Haus der Dirigent, der eigentlich vorgesehen war, war krank und unser GMD war in Tokio und
der
konnte jetzt auch nicht.
Direktor.
Genau, ja. Cornelius Meister konnte jetzt auch nicht innerhalb von 4 Stunden rüberfliegen. Und dann wurde ich eben gefragt und habe den Anruf mittags bekommen, ob ich am Abend dirigieren könnte. Und das war für mich natürlich eine Riesenchance. Also der Tag war völlig überwältigend. Ich kann mich auch an fast nichts erinnern. Ja, es war schon irgendwie verrückt. Aber es war für mich natürlich die Chance, mich so früh auch dem Orchester mit so einem großen Stück vorzustellen. Es ist ja anscheinend auch gut gegangen, was dann bedeutete, dass ich da zur Kapellmeisterin gemacht wurde, dass ich ganz viel Repertoire dort dann eben dirigieren durfte in meinen 5 Jahren dort. Ist natürlich das Allerbeste, was einem passieren kann als Dirigent, weil letztendlich lernt man dirigieren ja auch nur, indem man wirklich dirigiert und eben.
Wo entstand der Moment bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, das ist etwas, was ich machen möchte? Mit 5 haben Sie mit Geige und Klavier begonnen. Also wann gab es vielleicht so einen Auslöser zu sagen, ach Mensch, dirigieren macht total Spaß, das wäre was für mich?
Das war so mit 13, 14 und da stand es dann auch klipp und klar, stand es dann fest für mich. Weil also ich habe mein ganzes Leben Musik gemacht, Klavier eigentlich schon seit ich 3 bin, das stand immer da und gehörte immer dazu und Geige dann offiziell mit 5. Aber ich hatte als Kind nie, also ich bin auch nicht jetzt aus einer Musikerfamilie, es war nie so, dass ich dachte, ich werde Pianistin und so weiter. Habe das halt alles so mitgemacht, diese ganzen Wettbewerbe, die man da so macht, bin auch da, habe da meinen Freundeskreis gefunden und so. Aber das war alles, ich habe halt Klavier gespielt und Geige gespielt. Und dann gab es den Moment, als ich in Hannover gab es einen neu gegründeten Frühstudiengang. Und da saß man dann wir waren in unserer Gruppe zu viert mit unserem Professor und haben da symphonische Musik und Opern und diese Dinge kennengelernt und Partituren analysiert. Und das war für mich vollkommen neu, weil, wie gesagt, es ist jetzt keine klassische Musikerfamilie. Also wir waren nicht als Kind jetzt in Sinfoniekonzerten und so. Das kannte ich nicht.
Ja.
Und da erinnere ich mich auch ganz konkret noch, wir haben die Partitur von Schuberts Unvollendeter Symphonie analysiert. Also das war wirklich, ich war so hin und weg und es war einfach ganz klar für mich, ich muss mein Leben damit verbringen, diese Stücke zu lesen, vielleicht sogar auch zu machen. Und wenn ich sie machen will, dann lag halt nah, dann muss ich anscheinend dirigieren lernen. Und ja, da war der Wunsch dann da und so kam es dann auch.
Joanna Malwitz ist der Shootingstar der klassischen Musikszene in Deutschland. Pianistin, Dirigentin, Kapellmeisterin, eine Frau, die mit Ende 20 Generalmusikdirektorin in Erfurt wurde und die jetzt mit Anfang 30 Generalmusikdirektorin in Nürnberg wird. Als Joanna Malwitz in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch darum, dass immer mehr Orchester fusionieren müssen.
Wenn Orchester fusioniert werden, irgendwie zusammengepackt werden, da wird am Schreibtisch entschieden über Stellen, die dann irgendwie zusammengehören, was natürlich in der Praxis überhaupt gar nicht so ist. Ein Orchester ist wie ein Organismus, der aufeinander eingespielt ist. Und das zusammenzutun mit dem anders und immer weiter zu verkleinern, dann ist auch ganz klar, da bleiben dann so Rumpforchester übrig, wo es dann auch leicht ist, irgendwann für Politiker zu sagen, na gut, das müssen wir uns das dann jetzt auch nicht mehr leisten. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr, weil also man sieht es auch, wenn man vergleicht mal mit Amerika, immer dieser der Hype natürlich, alle wollen in Amerika debütieren, da gibt es die großen Orchester, aber letztendlich ist es doch genau andersrum. Hier in Deutschland haben wir die einzigartige Situation eben, dass wir so viele Orchester, auch so viele Opernhäuser haben. Es ist der einzige Ort auf der Welt, wo es diese Elite auch gibt, wo die Leute aus der ganzen Welt herkommen, um zu studieren an unseren Musikhochschulen, an den Opernhäusern, in den Orchestern zu arbeiten, wo dadurch eben auch, also letztendlich der ganze Musikmarkt der Welt auch seine Wurzeln hat, weil hätte man dieses in der Breite nicht, würde es auch die Top-Orchester irgendwann nicht mehr geben, würde es auch die Top-Sänger nicht mehr geben. Es singt niemand irgendwie einen Tristan an der Met, wenn er nicht vorher 20, 30 Jahre an, vielleicht auch an kleineren Häusern Theatererfahrung, seine Stimme entwickelt hat. Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und auch in meiner Zeit in Erfurt, da war ja die große Diskussion gerade vor 2, 3 Jahren, ob fusioniert wird mit Weimar, was in dem Moment wir zum Glück abwenden konnten durch viel Kämpfen. Diese Diskussion wird bestimmt irgendwann in der Zukunft auch wieder hochkommen. Und andere Orchester wurden auch fusioniert, Eisenach, Gotha. Das sind keine guten Entwicklungen.
Ja, die Planstellen gingen seit Anfang der 90er Jahre um 20% zurück. Also es wurde immer mehr abgebaut. Wie kann denn ein Orchesterbetrieb dann noch zeitgemäß sein? Weil es geht ja auch ohne das Personal.
Also das muss man vorsichtig betrachten, weil also in dem Moment, wo ein Orchester zu wenig Planstellen hat, müssen teure Aushilfen gekauft werden. Das heißt, da geht auch wieder ganz viel Geld rein. Das haben wir jetzt gerade in den letzten 4 Jahren in Erfurt natürlich gesehen. Da ist auch ein ganz großes Unwissen dann oft da auf der politischen Seite, dass man zum Beispiel eben mit Streichungen oder Fusionierung gar nicht unbedingt spart. Es wird eher teurer und das heißt im Umkehrschluss, man kann dann einfach Sachen nicht mehr spielen. Selbst das Erfurter Orchester war in meiner Zeit mit 59 Planstellen zu klein, um eigenmächtig eine Verdi-Oper zu spielen. Da guckt man jetzt, was tut man? Wir hatten in der Zeit eine Kooperation mit dem Gotha-Orchester. Jetzt sieht das dort auch wieder anders aus, weil die Gotha wurden fusioniert mit den Eisenachern. Also das betrachte ich jetzt aus der Ferne, damals direkt vor Ort mit großer Sorge, weil es heißt letztendlich, dass das Angebot dann auch sinkt. Also wenn ein Opernorchester nicht mehr selber eine Beethoven-Symphonie oder eine Verdi-Oper aus eigener Kraft spielt, dann muss man eben dazu kaufen, das ist auch teuer, oder man spielt halt nichts mehr.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag, jetzt mit dem französischen Journalisten und Schriftsteller Olivier Guess. Guess hat mit seinem Buch Das Verschwinden des Josef Mengele in Frankreich einen Bestseller gelandet. Jetzt ist das Buch auch in Deutschland erschienen und bereits in der 3. Auflage. Als Olivier Guess in dieser Woche bei uns war, habe ich ihn gefragt, wie viel Lebenszeit er mit einem der schlimmsten KZ-Ärzte verbracht hat.
3 Jahre, um das Buch zu vorbereiten und zu schreiben. Mhm. Und seit mehr als ein Jahr rede ich fast jeden Tag über Josef Mengele.
Warum haben Sie sich diesen schrecklichen KZ-Arzt ausgesucht für Ihre Recherche, für Ihr Buch und nicht beispielsweise Adolf Eichmann oder irgendeinen anderen hochkarätigen Nazi?
Ich wollte ein Buch über die Opfer in dem Land der Täter schreiben. Aha. Und an der Zeit wollte ich schon ein Buch über einen Täter schreiben. Aber ich wusste noch nicht, welche Täter. Aha. Und zwischen diese 2 Bücher gab es einen Film, Der Staat gegen Fritz Bauer.
Ich habe das Drehbuch. In den 60er Jahren Generalstaatsanwalt in Hessen, ein jüdischer Emigrant von den Nazis verfolgt.
Genau, in Stuttgart geboren. Ja. Und in dem Film erzählen wir die Einführung von Eichmann. Und um das Drehbuch zu vorbereiten, habe ich sehr, sehr viel über Argentinien in den 50er Jahren gelesen. Und ich habe sehr oft Josef Mengele getroffen in meinen Lesungen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es der Täter, ich darüber schreiben möchte. Ich schreibe nicht über Mengele in Auschwitz, das wollte ich nicht, das konnte ich nicht wahrscheinlich. Was interessiert mich, es ist die Nachkriegszeit. Es ist, was passiert danach.
Die Flucht des Josef Mengele über die Rattenlinie, die sogenannte Red Line, nach Südamerika mit den Stationen Argentinien, Paraguay und Brasilien. Genau. Sie sind auch nach Südamerika gefahren. Wie aufwendig war die Recherche dort?
Es war die Topografie von Mengele in Südamerika zu besichtigen, zu fühlen. Ja. Und es war relativ einfach, Mengele zu finden in Buenos Aires. Es war mehr kompliziert in Brasilien, natürlich. Aber ich habe die Farm, wo er fast 10 Jahre mit einer ungarischen Familie gelebt. Es ist in einem Stadt von Sao Paulo. Ja. Es ist schwer zu beschreiben, aber zum Beispiel Mengele hat einen Turm gebaut.
Ein Turm.
Ein
Wachturm.
Ein Wachturm gebaut und dieser Turm existiert noch. Es war schwer zu finden, aber es war extrem wichtig, weil man könnte wirklich die Psychologie von Mengele verstehen, nur mit dieser Farm und vor allem mit diesem Turm.
Wachturm bedeutet natürlich auch, ein Mann, der eigentlich fast Jahrzehnte auf der Flucht war, immer von der Angst besessen, dass man ihn findet und dass ihm ein ähnliches Schicksal droht wie Adolf Eichmann.
Genau, so nach der Einführung von Eichmann natürlich. In den 50er Jahren lebt er wie ein Pascha. Der Pascha ist der Titel, der erste Teil des Buches. Und der zweite Teil des Buches heißt sich Die Ratte.
Die Ratte.
Die Ratte.
Argentinien, Paraguay, Brasilien. In diesen drei südamerikanischen Ländern hat Dr. Josef Mengele gelebt, nachdem er über die sogenannte Rattenlinie des Vatikan aus Deutschland geflohen war. Ein Leben im Untergrund, denn Mengele war als KZ-Arzt in Auschwitz verantwortlich für grausamste Experimente an Häftlingen. Der französische Journalist und Schriftsteller Olivier Guess, Mengele-Biograf und in dieser Woche Gast in SWR1 Leute, sieht im Fall Mengele auch die Banalität des Bösen, über die Hannah Arendt geschrieben hat.
Ja, und wahrscheinlich besser als mit Eichmann. Weil in Jerusalem für seinen Prozess hat Eichmann eine Strategie, sich kleiner zu machen. Ich war auch ein Soldat, Befehl ist Befehl, es war meine Pflicht und so weiter. Aber Mengele war wirklich ein kleiner Soldat, er war nur ein Hauptmann. Eichmann hat sehr viel allein entschieden, Mengele hat nie etwas entschieden in dem Krieg. Er hat schreckliche Dinge gemacht, aber er hat nicht entschieden. Das war sein Pflichtchen. Er konnte natürlich etwas anders machen und nicht in Auschwitz gehen, aber er war ein kleiner Soldat. Ja. Und er ist nach Auschwitz gegangen für seine kleine Ambition, um seine Recherche zu machen.
Um seine medizinischen Versuche erfolgreich zu Ende zu bringen.
Ja. Über die Zwillinge. Ja. Zwillinge war sehr wichtig.
Dabei hat er doch, wenn ich das sagen darf, doch alle Grenzen, auch alle ärztlichen Grenzen überschritten. Und das ist die große und zentrale Frage nach dem Warum. Warum ein gebildeter Bürger, der abends klassische Musik hört, grausamerweise diese Experimente in Auschwitz gemacht hat und für den Tod von 400.000 Menschen verantwortlich
ist. Okay, er war ein gebildeter Bürger, aber er war immer ein sehr böser Mann. Dieser böse Mann trifft eine Ideologie, dann ein System, dann eine Regierung, dann ein System, die alles erlauben.
Ja.
Er hätte nie solche Dinge gemacht, allein. Er ist kein Born Killer.
Denken Sie, dieser Abstieg in die Hölle, wenn man sich Europa im Jahr 2018 angeguckt, heute, dieser Abstieg in die Hölle, ist der nochmal möglich? Ist das wiederholbar?
Ich glaube, was diese Geschichte uns zeigt, dass ein Mann ohne Eigenschaft wie Mengele kann unglaubliche, schreckliche Dinge machen, wegen des Systems der Regierung und so weiter. Das ist immer natürlich möglich. Es gibt tausend von potenziellen Mengele in unserer Gesellschaft. Gott sei Dank, für jetzt sind die Regierungen des Systems noch demokratisch offener. Aber ja, es ist natürlich, die Geschichte von Mengele ist eine Warnung. Natürlich.
Wenn Sie sagen, noch, bedeutet das, dass die Angst haben, dass es irgendwann nicht mehr so ist?
Ich habe nicht so viel Angst. Ich glaube, ja natürlich, wir fühlen das, dass die Lage viel anders als vor 20 Jahren. Es gibt natürlich diesen neuen Rechtspopulismus. Es gibt auch einen gewaltigen Linksextremismus. Und es gibt natürlich auch der Islamismus. Drei wichtige, gefährliche Mächte gegen unsere Gesellschaft. Ja. Aber wir müssen auch für unsere offene Gesellschaft kämpfen, natürlich.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Am Mittwoch beginnt in Frankfurt wieder die Buchmesse und deshalb war Julia Eisele am letzten Freitag Leutegast von Nicole Köster. Julia Eisele hat als Lektorin und Programmleiterin für verschiedene Verlage gearbeitet, ehe sie sich vor 2 Jahren mit ihrem eigenen Verlag selbstständig gemacht hat.
Also unser Motto ist, dass wir wenige Bücher machen wollen und uns um die aber dann sehr sorgfältig und ausgiebig kümmern. Und es gibt immer 2 Programme pro Saison in Verlagen, üblicherweise also ein Frühjahrsprogramm und ein Herbstprogramm. Und wir machen 8 im Jahr, also 4 pro Saison.
Heißt das, damit können Sie tatsächlich wirtschaftlich arbeiten?
Ja, bisher sieht es so aus, als würde das funktionieren. Das bedeutet natürlich, dass man eine gewisse Auflagenerwartung an jedes einzelne Buch hat. Wobei man auch immer davon ausgeht, dass sich nicht jedes Buch natürlich gleich gut verkauft und dass es immer einen sogenannten Spitzentitel gibt, von dem man sich besonders viel erhofft und für den man besonders viel tut, auch in der Presse und im Marketing und so.
Und so ein Spitzentitel wird dann wie oft verkauft bei Ihnen?
Ja, also wir hatten ganz großes Glück. Also ich hatte in dem ersten Programm, das war im Herbst 17, das waren eben diese ersten 4 Bücher. Davon hatten wir tatsächlich 2 Bücher auf der Spiegel-Bestsellerliste, was natürlich gigantisch ist und womit wir auch nicht wirklich gerechnet haben. Da waren glaube ich, einmal 35.000 verkaufte Bücher und einmal... So, jetzt sind es insgesamt so 25.000 Hardcover, was sehr, sehr viel ist. Klingt vielleicht verglichen mit Einschaltquoten beim Fernsehen lächerlich, aber es ist tatsächlich viel heutzutage.
Ja, man überlegt dann automatisch, was bleibt dann für den Verlag und was bleibt für den Autor übrig. Denn wegen des Geldes kann heutzutage niemand mehr anfangen, Bücher zu schreiben. Da verdient man nicht genug.
Nein, das war, glaube ich, aber immer schon so, dass Buchmenschen nicht reich werden. Deswegen macht man den Job nicht. Das hat viel mit Idealismus zu tun. Das stimmt. Aber es gibt auch da riesige Unterschiede. Es gibt durchaus Debüts, die sehr, sehr hohe Vorschüsse erzielen. Und eben auch Bücher, für die gar keine Vorschüsse gezahlt werden. Da gibt es alles.
Wie ist denn so ein klassischer Ablauf? Sie bekommen ein Manuskript von einem Lektor und wie läuft das dann durch den Verlag, bis es dann im Handel ist?
Was passiert dann? Also in der Regel bekommt man die Manuskripte von Agenten. Also mittlerweile sind die Autoren so professionalisiert, dass sie sich Agenten suchen, was auch eine gute Idee ist, weil Agenten besser wissen, wem sie was wie anbieten können und natürlich auch stärker in der Verhandlung.
Marketing ist alles.
Sind, ja, natürlich. Also der normale Weg ist, dass ein Agent einem Verlag ein Buch anbietet und wenn man sich dafür interessiert, kann man eben ein Angebot machen, einen garantierten Vorschuss und auch eine Umsatzbeteiligung eben am Nettoumsatz des Buches. Und wenn der Agent Glück hat, dann findet er noch einen zweiten oder dritten oder vierten Verlag, der sich auch für das Manuskript interessiert. Und dann gibt es eine sogenannte Auktion, wo Verlage gegeneinander bieten. Und am Ende steht dann eben eine bestimmte Vorschusssumme für den Autor.
Julia Eisele war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, eine Frau, die vor 2 Jahren in München ihren eigenen Verlag gegründet hat und davor 20 Jahre bei verschiedenen anderen Verlagen gearbeitet hat, als Lektorin und als Programmchefin. In der kommenden Woche fährt Julia Eisele wieder nach Frankfurt zur größten Buchmesse der Welt.
Ich fahre wirklich gerne hin. Ich finde es immer inspirierend und spannend. Es ist auch wahnsinnig anstrengend. Also man hat, also Lektoren, also diejenigen, die die Buchrechte einkaufen haben, die sind gar nicht da, wo man denken würde. Also nicht bei den Ständen der großen Verlage, sondern in dem sogenannten International Rights Center. Das ist eine riesige Halle, in der die Agenten sitzen, wie die Hühner auf der Stange sozusagen. Und man hat dann da im 30-Minuten-Takt Termine mit Agenten aus allen Ländern und switcht, muss auch immer so ein bisschen Sprachen switchen. Es ist anstrengend, aber auch super spannend und inspirierend. Und
stellt
Spaß.
Man sich gerade so ein bisschen vor wie so ein Blind Date.
Total, ja, ist so ein bisschen so. Abklatscht. Nur, dass wenn man ein paar Jahre dabei ist, natürlich die meisten Leute schon gut kennt und sich dann auch freut, die wiederzusehen. Ne?
Aber als Fest können Sie es vermutlich allein deshalb schon nicht empfinden, weil es eine Menge Arbeit ist. Wie sieht das aktuell bei Ihnen aus? Welche Vorbereitungen bedarf es für eine Buchmesse bei Ihnen?
Für mich gar keine so große, tatsächlich, weil ich ja da eher passiv bin. Denn also die wirklich Stress haben, sind die Agenten, also die Verkäufer, die Buchrechte-Verkäufer. Die müssen sich genau überlegen, wie sie ihr Projekt pitchen, wie sie das besonders attraktiv darstellen. Die müssen Unterlagen vorbereiten und so weiter. Die haben richtig Stress. Ich kann mich eigentlich zurücklehnen und ob ich da jetzt so zuhöre oder nicht, das merkt auch
keiner.
Nicht immer jeder. Ja, genau.
Gibt es denn so einen entscheidenden Messetag für Sie?
nicht wirklich. Früher war es so, dass die Messe, oder es ist immer noch so, dass die Messe zwar offiziell am Mittwoch anfängt, aber meistens schon am Montag losgeht. Und dann treffen sich die Branchenleute in den Hotels, im Frankfurter Hof und im Hessischen Hof in Frankfurt und machen da auch schon ihre Termine. Und so vor 10, 15 Jahren war es auch so, dass da tatsächlich noch ganz schnelle, heiße Deals getätigt wurden. Aber das ist, wie gesagt, nicht mehr unbedingt so, sondern das ganze Jahr über werden Projekte verkauft. Insofern ist da dieser Zeitdruck ein bisschen raus. Und wo Sie eben sagten, Fest, also es ist, die Feste sind super in Frankfurt. Also es gibt ganz tolle Buchpartys, die die großen Verlage veranstalten. Und da schlägt man sich dann auch gerne mal die Nächte um die Ohren.
Ja, verstehe. Deshalb gehen Sie hin und vielleicht deshalb das auch Weihnachtsfest. Obwohl, könnte man es eher Karneval nennen.
Naja, also eigentlich an Weihnachten kriegt man ja Geschenke, aber als Lektor gibt man auf der Messe eher Geld aus. Insofern hinkt der Vergleich ein bisschen, finde ich.
Aber wenn Sie als Verlegerin über die Messe gehen, kommen Sie an Büchern vorbei, wo Sie denken, ah, Mensch, das hätte ich auch gerne verlegt?
Ja, andauernd natürlich.
Zum Beispiel? Wo war das zuletzt?
Och, da fällt mir jetzt spontan. Also ja, es gibt ein Buch, das ich ganz toll fand, das hieß Eleanor Oliphant. Das ist der Name der Protagonistin. Das Buch heißt auch so. Das ist dann schließlich bei Basta Lübbe, glaube ich, erschienen. Das war ein Buch, das ich ganz, ganz toll fand. War ich aber noch bei Piper. Damals haben wir auch viel Geld für geboten. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt sehr, sehr viele Beispiele, klar. Es gibt tolle Autoren, die man gerne hätte.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit einem Mann, dessen Bilanz ungewöhnlich und in gewisser Weise auch beeindruckend ist. 13 Banküberfälle in 11 Jahren, Gesamtbeute 500.000 D-Mark, anschließend 7,5 Jahre Gefängnis. Das alles ist lange her und Rainer Lauchs kämpft heute auf durchaus legale Art und Weise gegen die Macht und gegen die Machenschaften der Banken und auf seine Jahre als Bankräuber blickt er mit heiterer Distanz zurück.
Ich habe meinen Lebensstil dabei gar nicht allzu sehr verändert.
Kein Penthouse, kein Lamborghini?
Nein, ich habe auch nie ein Auto in meinem Leben gehabt. Hat mich auch nie interessiert. Habe auch gerne Menschen unterstützt, einfach weil ich es auch gerne gemacht habe, weil es mir Freude gemacht hat. Ja, vielleicht für Reisen habe ich Geld ausgegeben, ne, wenn ich mal nach Brasilien geflogen bin. Aha. Aber ansonsten habe ich ganz normal gelebt.
Wie in Wohngemeinschaften?
In der gleichen Weise. Ich bin sogar auch weiterhin getrampt, obwohl ich hätte ja auch mit erster Klasse mit einem Flieger fliegen können.
Und das Geld war irgendwie unterm Kopfkissen?
Nein, oder? Es war jemand eingeweiht. Und ich hatte eine Finanzverwalterin, eine Medizinstudentin, eine damalige. Und die hatte meine Finanzen verwaltet und mir das Geld immer dorthin geschickt. Ich hatte nie größere Beträge bei mir. Mhm. Immer dorthin geschickt, wo ich gerade war oder wo ich hinkommen würde, wenn ich in Brasilien oder in Südamerika gereist bin.
Warum haben Sie sich dieser Frau offenbart? Damit sind Sie ja ein hohes Risiko eingegangen.
Ich habe eben einen der Fehler gemacht, vor denen ich mich selber immer bewahren wollte, die ich mir immer gesagt habe, den nicht machen zu wollen. Einen habe ich eben gemacht. Ja, es gibt ja verschiedene eben. Viele scheitern ja auch daran, dass sie einfach zu mitteilungsbedürftig sind, ne, und das verbreiten.
Das bedeutet, ein Freund dieser Freundin, die eingeweiht war, hat sie verpfiffen.
Sie hatte dann einen Geliebten, vor dem ich sie immer gewarnt hatte. Und in dümmlichem Stolz hat sie dann im Bett das ausgeplaudert. Und der kam dann selber in Schwierigkeiten und hat dann eben das als Trumpf eingesetzt und hat dafür letztendlich von einer Bank 20.000 Euro Kopfgeld bekommen und 5 Jahre Straferlass.
Okay, wissen Sie, was aus diesen beiden Menschen geworden ist?
Nein, hat mich auch nie mehr interessiert.
Wenn man 11 Jahre Banken überfällt und quasi ein Parallelleben führt, wie viel an Angst, an Panikattacken bedeutet das?
Für mich gar keine, weil ich habe mein Leben ja überhaupt nicht verändert. Ich habe in Deutschland, wie später dann auch in Lissabon, habe ich in der Studenten- und Künstlerszene gelebt. Bankräuber war ich nur in den Momenten, wo ich eine Bank überfallen habe. Und nach dem Banküberfall war das für mich abgeschlossen, weil alle Beweisstücke waren vernichtet, die Zorro-Maske war zerschnitten, die leere Gaspistole war entsorgt und das Geld war an sicherem Platz deponiert.
Aber
und ich habe niemals vorher und während all dieser Zeit in einer wie auch immer gearteten kriminellen Szene gelebt. und war auch sehr, sehr vorsichtig und habe mir alles vom Hals gehalten. Ich habe in der Rock'n'Roll-Szene in Lissabon gelebt, also im inneren Kreis der Rock'n'Roll-Szene, und habe mir auch die Dealer dort vom Hals gehalten zum Beispiel. Ne?
Aber Sie wussten erstens, ein perfektes Verbrechen gibt es nicht, und zweitens, wenn man auf Sie kommt, dann gehen Sie für viele Jahre in Knast.
Natürlich wusste ich das, und ich wusste auch, dass ich der Zug irgendwann mal verselbstständigen kann und aus den Gleisen sprengen kann, der ja immer schneller lief. Ich wusste genau, ich muss einen Schnitt machen, den habe ich auch gemacht. Nur in dem Moment, wo ich ihn gemacht habe, war es dann eben der Moment, wo ich dann gescheitert bin.
Seele auf Eis, so heißt das Buch, das der ehemalige Bankräuber Rainer Lauchs über seine 7,5 Jahre in den diversen deutschen Gefängnissen geschrieben hat. Ein Buch über totale Fremdbestimmung und absolute Ohnmacht, ein Buch auch über Angst und über Gewalt und über klare und eindeutige Hierarchien.
Man kann sagen, Bankräuber oben, Kinderschänder unten und der Rest dazwischen.
Bedeutete für Ihren Fall, dass Sie ein halbwegs passables Leben im Knast gehabt haben?
Naja, ein halbwegs passables Leben
geht nicht.
Das geht eigentlich gar nicht, aber man kann versuchen, den größtmöglichen Raum zu schaffen und die Zelle so weit wie möglich zu dehnen, in der man sich befindet und die man nicht verlassen kann.
Wie haben Sie das gemacht?
Und das kann man eben in verschiedener Weise tun. Die eine Weise, um mir Raum zu schaffen, war eben der Bluff. Dann der andere Raum, den ich hatte, was mir eine gewisse Aura gegeben hat, das war eben der Zorro-Bankräuber, der nie auf frischer Tat ertappt worden ist. Aha. Das verschafft Anerkennung. Dann stand ich in allen Gefängnissen im Kampf gegen die Anstaltsleitung, war Gefangenensprecher, das verschafft Autorität und auch immer eine brüchige Sicherheit. Dann hatte ich als Einziger eine Schreibmaschine, habe den Gefangenen ihre Gerichtsposte gemacht, habe ihnen geholfen bei ihren Gerichtsverfahren, habe Rechtsberatung gemacht, habe ihnen Liebesbriefe und Liebesgedichte an ihre Verwandten geschrieben, auch in Lissabon schon, wo sehr viele Analphabeten waren, wo es noch wichtiger war, weil da die Gefahr und die Enge ja noch größer war und das Gewaltpotenzial, das ständig explodiert ist. Es war eine einzige Gewaltorgie, diese Zeit in der Haft.
Was war die Gegenleistung, wenn man Liebesbriefe geschrieben hat?
Das hat mir Raum geschaffen, verstehen Sie? Das hat mir Raum geschaffen und einen brüchigen Raum, weil in Schwierigkeiten kommt man trotzdem immer wieder und muss die Situation dann auch stehen. Ne? Und ebenso mit den Briefen. Ne? Natürlich schafft das Anerkennung und schafft einem auch dann Freunde oder Unterstützung.
Haben Sie jeweils so
in Zwangssituationen und Konfliktsituationen?
Haben Sie jemals sowas wie Freundschaft, Solidarität im Knast erlebt oder ist das im Gegenteil kontraproduktiv, weil man immer irgendwann am Ende verraten wird?
Absolut. Also deswegen nenne ich ja auch das Buch Seele auf Eis, weil man sich immer verstellen muss. Also man muss sein Herz immer verschließen, man muss sich immer verstellen und man muss immer auf der Hut sein und immer gewappnet sein gegen etwaige Angriffe. Das heißt, man muss immer auf dem Sprung sein. Und das, was man dort an Verbindungen sieht, das sind keine Freundschaften, sondern das sind Zweckgemeinschaften, die auch sich ändern können. Der Feind von gestern ist der Freund von heute und umgekehrt. Deswegen, ich habe mich völlig auf mich selbst zurückgezogen und habe so weit wie möglich ansonsten den Kontakt gemieden.
Kann man denn, wenn man nicht gerade allein in einer Zelle ist, liegt und schläft, in einer mehrfach belegten Zelle schlafen? Oder hat man unterschwellig immer die Angst, dass in dieser Nacht irgendwas passiert?
Natürlich. Also man schläft überhaupt nicht wirklich. Also es sind immer Sensoren wach, die bereit sind, sofort zu reagieren und in Abwehrbereitschaft sind. Ne? Und dennoch hat man dann solche Steinsituationen, wo man wirklich völlig wegschläft, wo einem dann die Zigaretten unter dem Kopfkissen gestohlen werden. Weil all die Angriffe und Diebstähle finden dann teilweise natürlich in der Nacht auch statt. Zumal wenn sie Gruppen haben, Gangs haben, die sie abwechseln. Ein Teil schläft tags, ein Teil schläft in der Nacht. Also 24 Stunden muss man eigentlich immer auf der Hut sein. Und dann gibt es Momente, wo man einfach wegbricht, weil der Körper, der Wille selbst den Körper dann nicht mehr bezwingen kann.
Eins gehört. SWR 1.